Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten. Heute im heimischen Bereich, und zwar habe ich einen wunderbaren Gast, eine Schulleiterin, Diana Thomas. Und uns beschäftigt die Frage heute Generation Z, die angeblich Faulen, die Corona-Geschüttelten, welche Auswirkungen das auf den Auszubildendenmarkt hat und natürlich auch die gesellschaftlichen Sachen. Aber wir fangen an mit der direkten Frage zum Thema: Was hältst du von der Aufarbeitung der Corona-Zeit im Schulsystem?
Aus meiner Sicht bekommt oder hat die Aufarbeitung eigentlich zu wenig Raum bekommen. Es gab ja in Niedersachsen die Maßnahme eines Sofortprogramms mit der Idee, wir schaffen Angebote für Schüler, damit man diese Zeit irgendwie auch aufarbeiten kann. Aber es gab keine konkrete Idee dazu. Das heißt, jede Schule hat das für sich entschieden und es bezog sich eher auf solche Sachen wie besondere Aktionen mit Schülern zu machen, irgendwelche Projekte, aber nicht konkret mit den Schülern daran zu arbeiten, wie habe ich eigentlich die Corona-Zeit erlebt, was war für mich besonders schlimm, was war etwas, wo ich auch Ängste hatte, wo ich mich alleingelassen gefühlt habe.
Das hört sich ja für mich so ein bisschen nach so einem Feigenblatt an. So nach dem Motto, wir tun was, aber letztendlich auf den Kern geht es nicht. Trifft da meine Einschätzung zu?
Ja, ich glaube, es war natürlich, ich meine, das hat man ja in allen Bereichen gesehen, Corona war eine Herausforderung und man hat erstmal erkannt, okay, es braucht jetzt was zur Nachsorge, aber die Nachsorge an sich war dann wirklich nur, ich sag mal, ein Tropfen auf den heißen Stein und danach war das Programm lief 2 Jahre und war ja dann auch beendet. Also man hat nicht geguckt, wie haben die Maßnahmen gewirkt, macht es Sinn, weiterführende Maßnahmen zu ergreifen, braucht es vielleicht nochmal was anderes, das ist ja nicht erfolgt.
Da muss ich gestehen, da bin ich jetzt ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, drüber, weil Evaluation ist doch immer schön das Wichtigste. Also letztendlich etwas gemacht, aber den Effekt und eventuell eine Fortsetzung, was dann kommen sollte, wurde nicht genügend bedacht.
Genau, wurde nicht bedacht und hat es ja auch so nicht gegeben, weil es insgesamt ja auch schwierig war, da ja jede Schule eigene Maßnahmen ergriffen hat. Also es gab Schulen, die haben so ein Sportevent gemacht, die ganze Schule einen Tag irgendwie ein riesen Sportevent gemacht, dazu hat man sich Leute eingekauft. Es gab Schulen, die haben für besonders betroffene Gruppen so Seminare angeboten. Es gab Schulen, die haben das auch für eher so eine Schulfahrt oder so genutzt. Also es gab keine Vorgabe. Es gab unterschiedliche Kategorien, in denen man das einsetzen konnte. Aber damit ist natürlich eine Evaluation auch schwierig, weil ich ja letzten Endes den Ist-Stand vorher gar nicht festgelegt habe und das eher in der Verantwortung der Schulen gelassen habe.
Also ich möchte gerne würdigen, dass es so etwas überhaupt gab, so ein Programm. Das finde ich schon mal klasse. Also die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, war ja da. Wie das jetzt umgesetzt wurde, darüber kann man sich quasi streiten. Aber mal zu einer entscheidenden Frage. Was sind denn jetzt, ich tituliere das mal mit Schäden an den Schülern, die durch Corona passiert sind, deiner Einschätzung nach?
Also wir haben auf jeden Fall eine wesentlich höhere Zahl an Kindern, die psychische Folgen davon getragen haben. Ich möchte nicht von psychischen Erkrankungen sprechen, aber für mich ist ein wesentliches Kriterium, was für die Schüler, glaube ich, kaum zu handeln war, die soziale Isolation. Also die besonders in den weiterführenden Schulen, in der Grundschule gab es ja die Notbetreuung beziehungsweise die Kinder, die dann auch in der Schule waren, im Wechselschicht, sodass die Kinder ja nicht gänzlich zu Hause waren. In den weiterführenden Schulen ist es ja so gewesen, dass die Notbetreuung erstmal auch nur für die Kinder angeboten wurde, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig waren. Und dementsprechend ist es so, dass viele wirklich alleine zu Hause gewesen sind. Und dann hing es, glaube ich, vom Kontext ab. Wenn man noch Geschwister hat und die Eltern auch zu Hause waren und man zumindest da auch ein, ich sag mal, ein soziales Leben hatte, dann hat das andere Folgen. Aber gerade in Familien, die vielleicht auch insgesamt in einer belastenderen Situation lebten, für die Kinder war es schwieriger. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist, dass wenn wir jetzt ab und zu braucht es ja auch das mal, Klassenkonferenzen machen, weil Schüler sich nicht an die Regeln gehalten haben, und wir heute eine Suspendierung vom Unterricht aussprechen, ist das für die Schüler total schmerzlich, weil sie sagen, dann bin ich nicht mehr mit meinen Freunden zusammen. Das war vor Corona nicht. Vor Corona war eher der Spruch so, ach, dann habe ich 2 Wochen frei. Heute ist dieses soziale Moment, ich bin dann aus meiner nicht mehr in meiner Peer, ich bin nicht mehr mit meinen Freunden zusammen, für die Schüler ganz massiv, und deshalb empfinden sie auch diese Maßnahme als sehr heftig.
Jetzt, ohne dass wir ins Psychologische zu tief eindringen, da habe ich auch keine Ahnung von. Ich bin ja nur Musikpädagoge. Die Frage, wie zeigt sich denn diese Beeinträchtigung durch diese schlimme Zeit bei den Kindern in konkreten Situationen, Verhaltensmustern?
Also in den Verhaltensmustern finde ich, dass dass häufig so die Perspektiventwicklung, also wo will ich auch nach der Schule hin, die war vorher sicherlich auch schon in dem einen oder anderen Fall schwieriger, aber den Schülern fehlt mehr die Idee, wo soll es für mich hingehen, wo will ich mich beruflich hin entwickeln. Grundsätzlich auch dieses, ein Erleben der eigenen Kompetenz und sagen, okay, das kriege ich ja hin, ist, finde ich, weniger ausgeprägt als noch vor Corona. Und auch dieses, eine Idee zu entwickeln, wie kann ich bestimmte Probleme angehen, wie kann ich das lösen. Also es ist sehr, ich habe so das Gefühl, man ist mehr in so einer Abnehmerkompetenz. Mentalität, also ich nehme das ab, was die Lehrkräfte mir erzählen. Natürlich mit der Entscheidung, passt das für mich oder passt das nicht, aber so eigene Ideen zu entwickeln und eher zu sagen, Mensch, ich habe mir das überlegt, könnte das denn was für mich sein, ist aus meiner Sicht schwieriger geworden.
Wie ist denn das mit dem Umgang der, ich nenne sie zwar Schüler, ohne zu gendern, mit den Schülern untereinander, hat sich da was geändert?
Ja, ich muss dazu sagen, dass es, dass ich das generell jetzt bei uns in der Schule nicht so erlebe, aber schon aus anderen Schulen, dass sich die diese Ebene der Empathie oder wir erfahren uns als Gruppe, meine Freunde sind mir wichtig oder die anderen Menschen sind mir wichtig, ohne das jetzt nur auf meine Freunde zu beziehen, dass sich das weiter zurückbildet, weil einfach diese Zeit der sozialen Isolation in der Entwicklung der Kinder auch so ein bisschen, da ist halt eine Lücke. Das heißt, denen fehlt ja die Zeit, wo man sich sonst in Schule, in Gruppe auch immer wieder darüber auseinandersetzen muss, was finde ich gut, was ist für mich okay, was ist nicht okay, wo sind Grenzen, die ich für mich setze, und Konflikte auszutragen, Konflikte zu lösen.
Was ist denn so mit öden Dingen wie Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, intellektuelle Hingabe?
Das finde ich ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir ja auf der einen Seite Corona hatten, auf der anderen Seite aber durch Corona einen unheimlichen Schub, was die technischen Dinge angeht. Das heißt, man hat ja dann gemerkt, oh, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen jetzt ganz schnell eine Entwicklung hin zur Digitalisierung in Schule. Und ich glaube auch, dass aus meinem Bereich ist zum Teil eine Überforderung, weil ich habe auf einmal das Medium, beispielsweise iPad, und ich soll damit jetzt eine Mappe anfertigen. Das heißt ja nicht, weil ich das iPad habe, mache ich auf einmal bessere Mappen, wenn ich vorher keine Mappen geführt habe. Und auch da war, finde ich, der Vorlauf und die Vorbereitung jetzt häufig zu gering, um zu gucken, wie setzen wir das vernünftig um. Und deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil ich ja nicht sagen kann, okay, wir hatten vor Corona den klassischen Unterricht mit Buch und dem normalen Lernen und nach Corona ging es weiter, sondern da hat sich einfach was verändert. Und ich glaube aber grundsätzlich, dass auch sich das Lernen ja verändern muss. Also Schüler sind, ich sage immer gerne, die sind halt eine andere Bildfrequenz gewöhnt. Und wenn ich Frontalunterricht mache und vorne stehe und erkläre, dann schalten die nach einer relativ kurzen Zeit ab, weil die was anderes gewöhnt sind. Und das ist, glaube ich, weniger Corona-bedingt, sondern grundsätzlich der Entwicklung geschuldet, dass Schüler sich Wissen heute anders aneignen.
Ich hatte ja am Anfang den Bogen geschlagen zur Ausbildung, zur Generation Z oder Alpha, jetzt in diesem Falle schon. Diese Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf den Ausbildungsmarkt. Ich habe mich ja schon mal öfter aufgeregt über diese generelle Abwertung der Generation Z mit faul und wollen nur quasi geregelten Arbeitszeit haben oder ähnliches. Welche Auswirkungen hatten das von dir quasi beschriebene Verhalten? Und das ist jetzt rein spekulativ, weil wir ja Schule sind. Was könnte das für Auswirkungen haben auf den Ausbildungsmarkt und die Positionierung der Schüler im Ausbildungsmarkt?
Ja, da ist es so, dass ich mir nicht sicher bin, was wirklich so an Corona hängt. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Schüler ja mittlerweile auch in ihrem privaten Umfeld weniger Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn man sich überlegt, dass man früher mit 14 in die Ausbildung gegangen ist, da braucht man heute nicht drüber nachdenken, dass ein 14-Jähriger schon an dem Punkt ist, entscheiden, ich werde mal das und das. Aber insgesamt verändert sich ja bei uns Gesellschaft und wir kriegen andere Modelle vorgelebt und ich glaube, es ist wichtig, dafür offen zu sein und zu gucken, ist das denn begründet? Also wenn ich jetzt nur sage, meine Work-Life-Balance soll stimmen, ohne dass ich sagen kann, warum denn, was ist mir daran wichtig, weshalb trete ich dafür ein, finde ich, macht das nicht so viel Sinn. Aber wenn ich sagen kann, aus dem und dem Grund ist es mir wichtig, weil ich halt voraussichtlich so und so lange in meinem Leben arbeiten muss und dementsprechend auch mich als Person im Blick habe, ich möchte Dinge machen, ich möchte meine Freizeit irgendwie für sinnvolle Sachen nutzen. Und das weiß ich halt oder erlebe ich bei unseren Schülern nicht so, dass sie das wirklich auch begründen können und sagen können, deshalb möchte ich halt nur weniger Stunden, oder möchte ich keine 40-Stunden-Woche haben, sondern vielleicht nur eine 35-Stunden-Woche und möchte viel Geld verdienen.
Ich glaub, und da rennen sie natürlich bei solchen Leuten wie meiner Generation, ich bin ein alter weißer Mann, dann kommt ja dieses von mir schon erwähnte Vorurteil nach dem Motto, die Jugend ist folgendermaßen. Also hängt es damit auch zusammen, natürlich klar mit meiner Erwartungshaltung, die ich als Arbeitgeber oder auszubildendes Institut, Firma habe, aber auch mit den Jugendlichen zusammen, dass die diese, nennen wir es Orientierungslosigkeit, Planlosigkeit, dieses vielleicht in den Tag hineinleben, was Instagram mir morgen bietet, reicht mir, um es mal ein bisschen zu überspitzen.
Ja, also ich glaube, das ist schon auch so ein Phänomen, was man bei Jugendlichen zunehmend erlebt. Weil sie ja auch letzten Endes, du hast ja gesagt, mit Instagram, sie haben ja ganz andere Zugänge zu bestimmten Dingen. Und wenn ich mir allein bei Instagram angucke, die Dinge, die ihnen quasi über Werbung zugeschoben werden, wo ja Bedürfnisse geschürt werden, ohne dass ich für mich klar habe, was heißt das denn konkret? Also was muss ich dann auch quasi mir verdienen, um diese Bedürfnisse befriedigen zu können? Und für mich nach wie vor dieses, wir hatten früher, hatten wir Aufgaben, die wir erledigen mussten und eins meiner Lieblingsbeispiele ist, man steht bei Edeka am Band, die Mutter hievt die ganzen Einkäufe in den Einkaufskorb und die Kinder stehen daneben und gucken zu. Also so dieses, ich glaube schon, dass Eltern versuchen, ihren Kindern möglichst viel zu ermöglichen, was auch gut ist. Aber das auch mit einer Verpflichtung zu verbinden, bestimmte Dinge zu übernehmen, das erlebe ich halt immer weniger bei den Jugendlichen. Teilweise auch, weil es für Eltern zu anstrengend ist, sich mit ihrem Kind zu streiten und zu sagen, du machst das jetzt aber. Und die Familien, wo mir Kinder sagen, ja, ich bin bei uns zu Hause dafür zuständig, die Spülmaschine auszuräumen, die werden halt immer weniger.
Also gut, das ist sozusagen der Kernpunkt. Familie, ne? Meine kurze Anekdote, mein Vater war ja Lehrer und wurde mal gefragt, warum erziehen Sie mein Kind nicht? Ich verdiene das Doppelte wie Sie. Warum erziehen Sie mein Kind nicht? Und das hat bei ihm einen richtigen Bruch ausgelöst. Er hat sich dann auch vorzeitig pensionieren lassen, was ich nie geglaubt hätte, was er macht. Aber sozusagen diese Verantwortungsabgabe an die Schule, andere Generation, anderes Thema, auch nicht in unserem Podcast. So, wie kann denn Schule, und jetzt spekulieren wir weiter, wie könnte denn Schule das auffangen, nicht kompensieren und nicht übernehmen, aber wie könnte Schule das als Vorbereitung auf Ausbildung, aufs Berufsleben eventuell ein bisschen günstiger gestalten?
Also es gibt ja Schulen, die das tun, die einfach sich von dem traditionellen Unterricht lösen. Ich glaube, der traditionelle Unterricht ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, Wissen zu vermitteln, mittlerweile eigentlich Kompetenzen, aber es läuft ja häufig auf eine Wissensvermittlung hinaus. Und wenn ich Kinder befähigen möchte, eigenständig auch Dinge anzugehen, dann brauche ich nicht den klassischen Unterricht, sondern dann brauche ich eher so Formate wie Projektunterricht. Es gibt mittlerweile den Friday. Das ist halt ein Schultag, wo Kinder an Projekten arbeiten, auch selbstgewählten Projekten. Also nicht die Lehrkraft sagt, ja, ihr macht das, sondern der Prozess der Ideenfindung gehört damit zu, abzuwägen, ist das, wenn wir das tun, wo gibt's, könnte es Probleme geben, was brauchen wir, um das umzusetzen. Es gibt auch sowas, das heißt Projektherausforderung, macht zum Beispiel eine Schule in Berlin, wo Kinder sich beispielsweise überlegen, wir verbringen 3 Wochen in England, ohne dass sie, also die haben einen kleinen Sockelbetrag, aber den Rest müssen sie selbst organisieren. Die müssen anrufen und fragen, können wir irgendwie bei Ihnen in der Sporthalle übernachten? Gibt es irgendwie, können wir bei Ihnen Lebensmittel spenden oder so bekommen? Und das fördert halt die Selbstständigkeit von Kindern und es führt auch dazu, dass ich Scheitern erlebe und Scheitern ist ein ganz wichtiger Punkt, um sich weiterzuentwickeln und das habe ich aber nicht im klassischen Unterricht, wo ich ja erstmal sitze und das Ganze konsumiere, für mich auch entscheidend, also selbst entscheide, wie lang gehe ich diesen Weg mit, wenn eine Lehrkraft mir was erklärt und auch inwieweit lasse ich mich auf den Arbeitsprozess ein, aber an der Stelle, wo ich in anderen Unterrichtsformen arbeite, habe ich schon eine Chance, Erfahrungen zu machen, die ich vielleicht im Kontext Familie so nicht mehr machen kann. Also ich möchte das ja auch gar nicht bewerten. Es gibt halt gesellschaftliche Veränderungen und das, da ist Schule, glaube ich, eigentlich in der Pflicht, andere Angebote zu machen.
Wir wollen jetzt nicht über das Lehrerkollegium sprechen, wie die darauf vorbereitet werden oder Ähnliches, weil das würde wieder etwas zum Thema, würde mich zu emotional aufpauschen und ich würde mich auf Sachen verleiten lassen. Das heißt also Projektorientierung, neue Lernformate in diesem Sinne. Wie könnte da Politik helfen, diese Formate populärer zu machen?
Schwierige Frage. Als erstes würde ich mal sagen, den Föderalismus im Bildungssystem aufzuheben. Ich glaube, es wäre natürlich eine Möglichkeit, ähnlich wie man das ja vor Jahren getan hat, als man gesagt hat, wir gehen weg vom klassischen Unterricht und hin zum kompetenzorientierten Unterricht. Da war ja die Idee, die Schüler brauchen Kompetenzen. Und wenn ich zum Beispiel die Kompetenz präsentieren einfach mitbringen muss, weil die in meinem späteren Leben brauche, dann ist es völlig egal, ob ich die im Geschichtsunterricht oder im Physikunterricht oder auch im Matheunterricht erwerbe. Das heißt, ist ja der Blick schon mal verändert worden und man hat das auch versucht voranzutreiben. Dennoch glaube ich, dass der Grundgedanke von wirklich kompetenzorientiertem Unterricht immer noch nicht angekommen ist. Das heißt, es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn zu sagen, die Politik gibt bestimmte Dinge vor, sondern man sollte, glaube ich, ja, Anreize schaffen, warum Schulen sich auf den Weg machen. Und das ist sicherlich etwas, was man über personelle Ressourcen machen kann. Also einfach auch sagen, es gibt zusätzliches Personal oder es gibt auch anderes Personal, die das Ganze mit unterstützen kann. Vielleicht auch sowas wie, wir suchen Projektschulen, die Dinge auf den Weg bringen, um einfach diese Entwicklung voranzutreiben. Im Moment ist das sehr hängt von der Entwicklungsbereitschaft oder auch der Entwicklungslust der Einzelschule zusammen. Aber es braucht ja schon eine Idee und vielleicht einen groben Rahmen. Was sind so Dinge, die zielführend sind und die Schulen auch umsetzen können? Und das bieten wir ihnen dann auch.
Jetzt spekulieren wir weiter. Die Frage, die Auswirkungen von diesen beschriebenen Phänomenen und neuartigen Verhaltensmustern, wie wird das den Arbeitsmarkt in Zukunft prägen, wenn Kinder, und wie ich weiß, wir sind jetzt sehr schablonenhaft und in Kasten oder Schubladen quasi unterwegs, aber würde gerne mal dich einladen, diesen Weg mitzugehen. Was könnte das für Auswirkungen haben auf den Ausbildungs-Arbeitsmarkt?
Also erstmal glaube ich schon, dass Schule die Aufgabe hat, da auch nochmal hinzuschauen und zu gucken, was brauchen eigentlich auch Kinder, um im Arbeitsmarkt erfolgreich ihren Platz zu finden. Ich bin im Moment erstaunt, wir haben natürlich den Fachkräftemangel und auch den Mangel an Auszubildenden. Was ich so aus meinen paar Kontakten aus Betrieben mitbekomme, wie wohlwollend die Betriebe mit Auszubildenden umgehen und auch wie viele Dinge sie zulassen, wo ich sagen würde, das hätte man und würde man in einer Situation, in der ich zu viel auszubilden habe, würde man das nicht tun. Aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, noch stärker ins Gespräch zu gehen. Natürlich haben wir das. Es gibt, jede Schule hat irgendwie Personen, die eng mit den Betrieben zusammenarbeiten und gucken, wo sind die Bedarfe. Aber ich sag mal, es nützt ja nichts, wenn die nach der 10. Klasse die Schule verlassen und diese Kompetenzen nicht erworben haben. Nichtsdestotrotz müssen sich auch Betriebe darauf einstellen, dass sich Dinge verändern. Und teilweise ist das ja auch so. Also zum Beispiel im Handwerk gibt es mittlerweile projektorientierte Prüfungen. Das heißt, da müssen Schüler oder Auszubildende auch eigenständig arbeiten. Was ich immer wieder auch sehr positiv wahrnehme und was ich schön finde, Schüler, die, wo man in der Schule vielleicht denkt, oh Gott, der geht in eine Ausbildung, die dann aber im Kontext Ausbildung sich so positiv entwickeln, weil sie vielleicht auch in Schule nie richtig angedockt sind, also Sinnhaftigkeit nicht gesehen haben und auf einmal sehen, boah, das macht mir Spaß, ich kann was, ich schaffe was mit meinen Händen. Und ich glaube, es lohnt sich, dahin zu gucken, um halt diese Jugendlichen auch in ihrer weiteren Entwicklung zu befähigen, wirklich stärker in Ausbildung zu münden. Aber auch dazu muss ich was in Schule tun.
Ja, volle Zustimmung. Lass uns mal weiter spekulieren, was könnten Ausbildungseinrichtungen, Betriebe tun, um das noch zu fördern?
Das machen ja einige Betriebe. Das ist immer die Frage auch der Größe und der Umsetzbarkeit. Es gibt ja durchaus Betriebe, die beispielsweise so auszubildende Projekte haben, die wo wirklich auch in einem bestimmten Bereich, der überschaubar ist, Auszubildende eigenständig Dinge schon tun können. Für mich ist halt ein wesentlicher Faktor zum einen die Selbstwirksamkeitserfahrung und die Erfahrung, ich kann das bewältigen, weil da wachsen Schüler und Auszubildende einfach durch. Und je weniger sie, und das ist so ein bisschen für mich parallel zum klassischen Unterricht, je weniger sie nur Ausführende sind, sondern auch Gestalter, umso größer ist die Chance, dass sie wirklich erfolgreich in ihrem Beruf sind und ihren Weg finden.
Also ein Abschied, ich bringe das mal für mich auf den Punkt, dieses berühmte Ding, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Abschied zu nehmen.
Ja, klar. Ich glaube, auch da sind Schüler mittlerweile, früher hat man Naja, hat man das halt geschluckt, da waren Lehrjahre keine Herrenjahre und hat man ja auch zu Hause höchstwahrscheinlich, wenn man gesagt hat, ich hatte Stress mit meinem Ausbilder, eher noch
Was hast du denn falsch gemacht?
Genau, so den Druck von den Eltern bekommen, das ist heute ja anders und ich glaube, da wäre es gut, wenn Betriebe, ich sag mal, diese Ressource auszubilden und damit auch eigene Fachkräfte so betrachten, dass man in einer anderen Herangehensweise die Auszubildenden stärker auch mit in Prozesse einbindet und vielleicht auch mal fragt, hast du eine Idee dazu, wie könnten wir das angehen oder so?
Also fällt mir gerade wieder eine Anekdote aus meiner Jugend ein, da hieß es dann so bei der Berufswahl, sagte der Vater dann zum Sohne, also ich habe dich mal angemeldet, du wirst jetzt Kfz-Schlosser, mein Sportkumpel Johannes hat noch eine Stelle frei und du gehst da mal hin und dann wirst du Automechaniker. Und dann wurde genickt und dann hieß es so. Da sind wir wieder beim Thema Kompetenzen. Ne? Was ist eigentlich das, was mich nach vorne bringt, wo ich selbst wirksam, wo ich selbst etwas gestalten kann? Mhm. Gut, ist, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen 50 Jahre her, diese Anekdote, aber das ist ja dieses mit Herrenjahren und mein Schnack da ist auch immer, wenn ich Ausbilder, die noch an so eine Restpore davon haben, frage, haben Sie das früher gut gefunden, wenn so diese ganzen berühmten Ausbildungsscherze, ne, hol mal eine neue Blase für die Wasserwaage oder ähnliches, oder man so in den letztendlich aufgelaufen lassen wurde, oder mal erstmal 2 Jahre lang musste erstmal die Halle fegen. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Dann sagen die alle, nee. Und dann frage ich mich immer, warum macht ihr es denn wieder, wenn ihr selber das damals nicht gut fand? Wobei ich hier natürlich auch betonen möchte, die Vielzahl von Ausbildungsbetrieben hat das schon verstanden und wieder jetzt aus dem Schubladen denken. Also auf jeden Fall Selbstwirksamkeit, Verantwortung frühzeitig übertragen. Und da sind wir wieder beim Thema Scheitern. Ne? Wenn es dann eben daneben geht, dann mich selber zu fragen, als projektverantwortlicher Ausbildungsbetrieb, was habe ich eventuell nicht genügend bedacht und denen beigebracht? Und dann gemeinschaftlich zu suchen, ja, woran lag es denn? Und daran zu wachsen.
Genau. Ja. Und ich glaube auch, dass man mit den Schülern oder Auszubildenden sehr stark in den Dialog gehen sollte, weil bestimmte Kompetenzen nicht zwingend da sind. Also das sehe ich auch in Schule, wenn wir Projekte machen. Ich kann halt, selbst wenn ich das den Eindruck habe als Lehrkraft, okay, sie haben das durchdrungen, was da passieren soll, heißt das nicht, dass sie es umgesetzt bekommen. Und das bedeutet dann natürlich, wenn ich jetzt einen klassischen Ausbildungsbetrieb vor Augen habe, nicht, dass ich den Schüler oder Auszubildenden anmeckere, sondern dann bedarf es nochmal der Erklärung zu sagen, hör zu, wenn du das jetzt so und so machst, ist das das Ergebnis. Das wollten wir aber nicht, sondern es braucht halt einen anderen Weg, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Und die Schüler eher auch auf so einer Gleichwertigkeitsebene zu sehen oder Auszubildenden und
da sind wir beim Stichwort Generationenkonflikt, den es ja schon seit Jahrtausenden gibt, dass die Alten immer sagen, diese Jugend ist missraten, das geht ja bis auf die Sumerer zurück. Und da sind wir beim, du hast es zum Schluss gesagt, deine Ausführungen Augenhöhe. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich so auch beobachte, nicht mal zu sagen, ja, du bist ja nur ein Azubi, ich mache das ja schon seit 30 Jahren. Sondern Augenhöhe heißt ja nicht, dass man jetzt also vom Erfahrungsschatz auf der Augenhöhe ist, sondern einfach die Art und Weise der Kommunikation. Das ist für mich sozusagen ein wesentlicher Bestandteil von Augenhöhe.
Da, also das finde ich ist das eine, die Kommunikation, aber auch zu sehen, dass Schüler ja durchaus Kompetenzen mitbringen, die ich vielleicht als Ausbilder nicht habe. Und
ganz heißes Eisen.
Ja, aber es ist nun mal so, dass wenn ich es jetzt nochmal auf Schule übertrage, ich brauche den Kindern nicht weiszumachen, dass ich besser im Umgang mit dem Handy bin als sie. So. Und da gibt es natürlich Dinge, die, also wenn ich jetzt in Schule mal so ein profanes Beispiel nehme, wie ein Video zu erstellen und das zu schneiden. Da gibt es sicherlich genug Kinder, die das können und die das wesentlich besser können als ich als Lehrkraft. Und dass man das einfach auch anerkennt und sagt, okay, das ist super, mach das doch einfach, mach du doch, das mache ich nicht, sondern das machst du. Und das wäre ja im Ausbildungsbetrieb auch möglich. Ich meine, das machen auch einige Ausbildungsbetriebe, das muss man, ist ja jetzt nicht so was komplett Neues. Auch dass die, wo ich es ja schon oft erlebe, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn Ausbildungsbetriebe in Schulen gehen und nochmal auch den Betrieb vorstellen, dass sie dann Auszubildende mitbringen und die beispielsweise den anderen den Schülern erklären, was dann in dem Betrieb, wie die Ausbildung dort abläuft, was Inhalt ist, also so auch im Sinne des Peer Learning. Und das ist ja für einen Auszubildenden auch schon mal wieder ein ganz tolles Gefühl, ja, vor einer Gruppe von Schülern zu stehen und also auch zu merken, ich bin jetzt nicht mehr Schüler, sondern ich bin Auszubildender und kann den anderen erklären, was ich eigentlich oder wie mein Ausbildungsalltag so aussieht.
Ich bin auf einigen Ausbildungsmessen gewesen in den letzten Monaten. Und ich mache das wieder mit einem rostigen Charme. Ich bin erschüttert, mit welchen klassischen Methoden, mit welchen klassischen Anspracheformen da immer noch quasi geworben wird. So, wir sind, wir haben, wir suchen. Also worüber wir die ganze Zeit sprechen, über die Bedürfnisse, über Möglichkeiten, Kompetenzen zu zeigen, zu entwickeln, mich einzubringen, habe ich persönlich relativ wenig gesehen. Und ich verleite dich jetzt wieder zu der weiteren Spekulation. Was sind denn so deine Tipps, in Anführungszeichen, für Unternehmen, wenn die sich auf solche Ausbildungsmessen, wo ja Eltern und Schüler kommen, attraktiv zu sein, eine Sogwirkung zu erzeugen? Hast du da so ein paar Ideen?
Also ich halte nicht so viel von diesen Messen, weil ich einfach das Gefühl habe, es sind so Massenveranstaltungen. Also es gibt ja Schulen, die diese Messen dann eher mit Betrieben vor Ort im kleinen Rahmen durchführen. Hat immer ein bisschen den Nachteil, dass ich natürlich nur ein bestimmtes Spektrum an Berufen abbilden kann. Aber aus unseren Erfahrungen und ich habe jetzt unterschiedliche Formate kennengelernt in der Berufsorientierung, ist schon, dass in die Schule gehen und die Schüler etwas tun zu lassen. Also wir hatten einen Betrieb aus Anlagemechaniker, also Gaswasserinstallateur früher, da durften die Schüler dann Rohre biegen und haben aus so zwei Rohren mit Verbindungsstücken Herz gemacht. Und das war etwas, was die natürlich erstmal sehr positiv für sich mit diesem Tun verbunden haben und dann noch mit dem Produkt. Und es macht einfach Sinn, weil die Arbeitsabläufe ja auch nicht mehr so klar sind. Früher beim Bäcker hatte ich eine Idee davon, was in der Backstube passiert. Das ist heute ja aber alles nicht mehr. Den Schülern dieses Erlebnis zu gönnen, Dinge zu erfahren, die sie auch in der Ausbildung wiederfinden. Und ich glaube, das kann man halt auf diesen riesen Messen nicht, weil es auch immer das Gesprächsbedarf, auch im Sinne von, kann ich mir den Jungen oder das Mädchen bei uns im Ausbildungsbetrieb vorstellen als Auszubildender? Und deshalb, wie gesagt, bin ich nicht so für diese Messen. Und ich glaube, der persönliche Kontakt und das Tun ist eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn Betriebe das anders handhaben, also so auch sehr stark in dieses Marketing gehen, kommt das aus meiner Erfahrung bei den Schülern nicht besonders an im Verhältnis zu diesen anderen Dingen, also persönliche Gespräch und auch, wie gesagt, irgendwie Dinge ausprobieren zu können oder machen zu können.
Gut, jetzt versuche ich den Transfer zu der Idee einer Ausbildungsmesse. Dieses Praktikabilitätsding, also irgendwas Taktiles, was Händisches zu machen oder zumindest, sagen wir mal jetzt, spontan Idee mit Video, Filmen, Ähnliches zu zeigen, wie die Abläufe sind, sozusagen was produziert wird, was die einzelnen Menschen in den einzelnen Ausbildungsberufen da machen würden. Die Qualität der Unterschiedlichkeit zwischen praktisches was machen, in die Schule gehen und eine Ausbildungsmesse, das muss jeder für sich selber entscheiden, jeder Betrieb, was er davon nimmt. Aber auf jeden Fall einen Einblick im wahrsten Sinne des Wortes zu geben, wie könnte ich mich aus der Perspektive eines Suchenden, wie könnte ich da meinen Platz finden, zum Beispiel an so einer Maschine, an so einem Produktionsprozess oder Ähnlichem. Also dieses, du hast gesagt, erlebbar machen.
Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also das Medium Video oder grundsätzlich das Multimedial, das ist ja etwas, was sie aus ihrem Alltag kennen. Aber diese den Zugang zu bekommen. Und das geht, glaube ich, nur über das Erfahren und über die Person, also über Gespräche, weil sonst ist das, ich habe ja nicht mehr, also zum einen weiß ich nicht mehr, was in einem Ausbildungsbetrieb oder in vielen Ausbildungsbetrieben passiert, weil ich einfach die Idee nicht davon habe, was da gemacht wird. Ich habe zum Teil auch die Situation, dass meine Eltern das mir ja nicht mehr vermitteln können, weil sie vielleicht eventuell auch gar keinen Job haben oder aber einen Job haben, wo ich sage, das will ich auf keinen Fall. Und also bei uns läuft die Vermittlung am ersten über diese persönlichen Kontakte. Die Betriebe kommen ins Haus und deshalb und führen Gespräche mit dem, zeigen, was im Betrieb läuft. Weil ich denke, das ist auch das, was den Schülern ja häufig fehlt. Das sieht man, wenn man an der Bushaltestelle vorbeifährt, die stehen alle, gucken auf ihr Handy, die unterhalten sich ja nicht mehr. Und das ist ja eher etwas, was man quasi nutzen muss, auch um andockfähig zu sein, was potenziellen Auszubildenden angeht.
Also ich kriege keine Sponsorengelder von Ausbildungsmessenveranstaltern, dass ich jetzt darauf dränge. Aber natürlich ist dieses, das ist mir jetzt nochmal klar geworden, ja, wenn ich so eine Ausbildungsmesse mache und dann mit diesem, ich sage jetzt mal ein bisschen böswillig, Influencer-Marketing versuche, über wir sind so toll und was können wir alles machen und willst du nicht bei uns ins Boot kommen, willst du nicht Mitglied unserer Familie sein, das sehen ich schon auf TikTok und Konsorten genügend und dieses, wo du für plädierst, was ich ja gut finde, dieses Taktil, also dieses erlebbar machen, was es bedeutet. Also letztendlich konzentrierter und nicht auf Masse zu gehen.
Gut. Also gibt es ja mittlerweile auch. Es gibt ja durchaus Einrichtungen, wo Betriebe sich zusammenschließen und sagen, wir bieten quasi unser Know-how an, um Schüler heranzuführen. Und dann kann man es gibt bestimmte Zentren, wo die dann quasi...
Wir können Werbung machen, wir haben so die in Melle.
Komm. Also zum Beispiel wieder Spots in Melle, das Berufsorientierungszentrum, weil die Betriebe sind ja schon daran interessiert sind, Auszubildende zu bekommen.
Also, und vielleicht mal für an die digitalen Endgeräte Zuhörenden, wie du beschrieben hast, Firmen haben sich zusammengetan, haben ein Haus ausgebaut, gemietet, ähnliches, so wo verschiedene Sachen erlebbar sind.
Genau, also man kann sich als Schule dort, es gibt unterschiedliche Formate, aber man kann zum Beispiel sagen, wir möchten uns jetzt drei Berufsfelder angucken und dann werden von Betrieben Auszubildende, aber auch Ausbilder freigestellt und dort sind dann entsprechende die Maschinen oder die Räumlichkeiten so geschaffen, dass ich auch weiß, was in der Tischlerei abläuft oder was im metallbearbeitenden Betrieb abläuft, aber diesen persönlichen Kontakt habe, es werden Aufgaben erledigt und dadurch hat man die Möglichkeit auch, ich sage mal, direkter mit den Schülern in Kontakt zu gehen und das Ganze auch ein bisschen regionaler zu betrachten. Das muss man bei den Berufsausbildungsmessen ja auch sehen. Das ist ja, also hier für uns, die wenigsten Schüler bewegen sich über den Großraum Melle hinaus. Und Großraum Melle meine ich schon nicht Osnabrück. Also die ausbildungstechnisch bleiben die schon eher in der Region. Und wenn ich dann in Osnabrück zur Ausbildungsmesse gehe, dann habe ich aber den ganzen Landkreis abgedeckt. Ja. Und da sind Betriebe bei, die für mich überhaupt nicht in Frage kommen, weil ich da nicht hinkomme. Und deshalb glaube ich schon, dass solche Formate gut sind, die zu machen und das auch zu nutzen von Schulen. Auch im Sinne, wir schaffen nochmal ein anderes Erleben, was Ausbildungsberufe dann ausmacht.
Also da poppt gerade aus meiner Jugend ein Ding raus. Ich habe ja ein bisher immer verschwiegenes Maschinenbaustudium bis zum Vordiplom gemacht. Thermodynamik hat mich gekillt, da bin ich dann rausgekickt worden. Aber ich habe dann auch in einem Stahlwerk ein Praktikum gemacht. Also ich habe auch am Hochofen gestanden, natürlich in entsprechender Entfernung, aus Arbeitsschutz, aber so mit Form und mit Formsand gearbeitet und so Hydraulik und dann Späne. Irgendwo muss auch noch ein Bagger rumfahren, wo ich mal eine Hinterachse gedreht habe, also mitgedreht habe. Und ich weiß noch ganz genau, immer wenn ich jetzt in ein Unternehmen reinkomme, wo so Späne, Metallspäne und Bohrflüssigkeit ist, das zuckt mich immer noch, weil ich finde, das ist so ein Geruch. Da merke ich so richtig, das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Ich hätte auch was Handwerkliches machen müssen. Und das unterstützt ja letztendlich einfach dieses, wenn du mal im wahrsten Sinne des Wortes geleckt dran hast an dem Beruf, dann weißt du, was dich erwartet und was dich auch quasi inspiriert. Also nochmal gerne diesen Werbeblock, regionale Orientierungszentren, egal wie man sie nennen will und was man da macht, erlebbar machen.
Ja. Und ich glaube auch, dass dieses Erlebbar sowohl in die eine Richtung wichtig ist, also so, das ist ein Ausbildungsberuf, den ich mir vorstellen kann, als auch in die andere Richtung, weil wir ja schon sagen müssen, dass unsere Schüler und zukünftigen Auszubildenden manchmal Vorstellungen haben, wo ich sagen muss, so, Kfz-Mechatroniker mit einer 5 in Mathe und einer 5 in Physik ist schwierig. Und dann wirklich auch diese Erfahrung zu machen, beziehungsweise es sagt jemand anders dir, du bist ein netter Junge, aber das ist nichts für dich, das auch hinzubekommen, weil da sind wir als Lehrer oder auch die Eltern nicht die richtigen Ansprechpartner bei den Jugendlichen.
Ich möchte mal kurz den Perspektivwechsel machen mit diesen Orientierungszentren, wo die Schulen hinkommen können. Heißt ja auch, dass die Auszubildenden, also die Ausbildungsleiter oder sozusagen die Ausbilder auch einen direkten Kontakt kriegen, so nach dem Motto, also der hat meinetwegen eine 5, aber der ist ja total pfiffig.
Genau. Also das also ist.
Schulnoten sind ja, sagen wir mal sozusagen, eine geringe Abbildungsgenauigkeit des Kompetenzprofils, um das mal schwülstig auszudrücken. Und da wäre ja auch die Möglichkeit einfach für die Ausbildungsleiter oder Ausbildungsgeber mal zu erfahren, den direkten Kontakt in dem Tun gemeinschaftlich Jugendliche auch anders zu erleben, dass jemand, der eben ein bisschen schwach in Mathe ist, aber andere Fähigkeiten, wo man sagen kann, ja okay, er kann das ja kompensieren und das mit Mathe kriegen wir schon irgendwie hin.
Ich würde jetzt noch mal ganz böse sein. Es kann ja sein, dass der gar nicht schlecht in Mathe ist, sondern dass der Matheunterricht ihn vielleicht nicht abgeholt hat oder die Mathe-Lehrkraft ihn nicht abgeholt hat und dass an der Stelle, wo er sieht, für meinen Kfz-Mechatroniker-Ausbildung brauche ich das und das kann ich anwenden, er die mathematischen Kompetenzen dann doch hat.
Also den Sog erzeugt letztendlich nach dem Motto, wow, wenn ich das werden will, dann quäle ich mich halt eben durch, einfach durch, was mir nicht so besonders liegt. Ja, ich kann mich da noch an Statistikvorlesungen in meiner Ausbildung erinnern, wo ich auch dachte, irgendwie, boah, wozu brauchst du das? Aber das war einfach, den Schein brauchte ich. Deshalb habe ich mich mit Statistik, Stochastik und wie das alles heißt, auch beschäftigen müssen, obwohl ich davon gar nichts mehr weiß. Ich weiß aber nur kritisch sein gegenüber Studien. Okay, ich denke mal, wir haben genügend spekuliert, wir haben genügend in die Zukunft geschaut. Was das jetzt gesellschaftlich und ähnliches, muss ich gestehen, da fehlt mir auch mal die Fantasie oder wir würden uns dann verlieren. Deshalb mein Vorschlag, kannst du sozusagen nochmal so vielleicht ein Statement, ein paar Punkte, die dir wichtig sind, zusammenfassen als Abschluss dieses wunderbaren, meiner Meinung nach, Podcastes?
Mein wichtigstes Statement ist einfach, dass wir so viele tolle Kinder in den Schulen haben, die wir darauf vorbereiten, ihren Weg zu finden, wo der auch immer hingehen wird, ob in die Ausbildung, an irgendein berufliches Gymnasium, an ein richtiges Gymnasium, ins Studium. Und es macht so viel Spaß, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und es wäre so wichtig, ihnen Angebote zu machen bzw. Schule so zu gestalten, dass sie gut auf das vorbereitet sind, was sie nach dem Schulabschluss erwartet. Und ich finde, dieses Sagen, ach Gott, diese jetzige Generation ist ja so schlimm. Nein, sie sind anders und sie bringen so viel mit, was sie für ihre Zukunft brauchen. Und die Schätze sollten wir in Schule stärker heben.
Ich möchte jetzt an diesem wunderbaren Statement nichts kaputt machen, indem ich doch das kommentiere. Nur vollste Unterstützung. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch miteinander, dass du dich bereit erklärt hast. Und natürlich viel Erfolg weiterhin in der Arbeit mit den Jugendlichen. Dankeschön, Diana.
Danke dir.
Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy, aber sowas von...